Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Guten Abend. Bei der Hamburger Hafen- und Logistik AG gab man sich heute erleichtert, dass das chinesische Unternehmen COSCO nun laut Bundeskabinettsbeschluss 24,9% eines Terminals übernehmen darf. Und die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath betonte ausdrücklich:
Weder der Containerterminal Toller Ort, noch die Hale AG, noch der Hamburger Hafen werden an China verkauft. Der Hamburger Hafen bleibt zu 100% im Eigentum der freien Hansestadt Hamburg.
Denn so Titzrath, es gehe nun mal um ein Terminal. Doch längst nicht alle sind zufrieden über den Einstieg von COSCO und sei es noch so sehr in Teilen. Mehr zum Beschluss und der Kritik gleich. Außerdem, lautstark aus dem Iran werden weitere Proteste gemeldet. Detailliert, das Kabinett bringt Eckpunkte für eine Teillegalisierung von Cannabisbesitz auf den Weg. Und verschwiegen, nach dem Treffen von Kanzler Scholz mit Präsident Macron in Paris dringt wenig Konkretes nach außen. In der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr heißt es: faschistische Drohkulisse, Mussolinis Marsch auf Rom vor 100 Jahren. Die chinesische Staatsreederei COSCO darf nun eine Minderheitsbeteiligung an einem Terminal im Hamburger Hafen übernehmen. Vor wenigen Jahren hätte das wohl kaum jemanden jenseits von Wirtschaftsexperten interessiert. Heutzutage, angesichts des Wissens darum, wie diktatorisch geführte Staaten im Fall des Konflikts auch ihre Wirtschaftsmacht einsetzen, wurde dieses Thema zu einem Streitthema bis hoch ins Bundeskabinett. Jörg Münchenberg zeichnet nach.
Am Ende hat sich die Ampelkoalition zähneknirschend auf einen Kompromiss verständigt. Zwar darf das chinesische Staatsunternehmen COSCO in eine Betreibergesellschaft an einem Terminal im Hamburger Hafen einsteigen, so wie auch vom Kanzleramt unterstützt. Allerdings wurde die Beteiligung von ursprünglich geplanten 35% auf jetzt 24,9% begrenzt, verbunden zugleich mit erheblichen Auflagen, auf die sich das Kabinett in einer sogenannten Teiluntersagung verständigt hatte, erläuterte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann.
Untersagt wird der Erwerb von 25% oder mehr Stimmrechtsanteilen. Untersagt wird ebenfalls, dass die Erwerber in anderer Weise eine wirksame Beteiligung an der Kontrolle des Hamburger Hafens erlangt. Die Erwerber dürfen also zum Beispiel nicht an der Geschäftsführung oder am Aufsichtsrat beteiligt werden und keine Vetorechte ausüben.
Womit der COSCO-Einstieg faktisch auf eine Finanzbeteiligung am Hamburger Hafen begrenzt wird. Dennoch hatte das geplante Geschäft für heftige Kontroversen innerhalb der Regierung gesorgt. 6 Ministerien hatten Vorbehalte angemeldet, ebenso der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst. Das federführende Wirtschafts- und Klimaschutzministerium wollte den Einstieg komplett verbieten, mit Verweis auf Risiken für die kritische Infrastruktur, konnte sich damit aber gegenüber dem Kanzleramt nicht durchsetzen. Dennoch ist in Regierungskreisen nur von einer Notlösung die Rede und die Vorbehalte bleiben auch im Auswärtigen Amt, wie eine Sprecherin heute klarstellte.
Wir haben diese Bedenken, wie verschiedene andere Ressorts auch, in den Diskussionen, die wir geführt haben, klar zum Ausdruck gebracht und wir haben alle auch formalen Möglichkeiten genutzt, um diesen Bedenken Ausdruck zu verleihen. Dazu gehört unter anderem auch das Mittel der Protokollnotiz.
So heißt es in dieser Protokollnotiz, der Einstieg COSCOs erweitere den strategischen Einfluss Chinas auf die deutsche und europäische Transportinfrastruktur sowie die deutsche Abhängigkeit von China unverhältnismäßig. Regierungssprecherin Hoffmann wies dies zurück. Eine Beteiligung von 24,9% schaffe eben keine strategische Abhängigkeit. Und auch der Zeitpunkt der Kabinettsentscheidung sei rein zufällig.
Dass jetzt dieses Datum, Enddatum dazu führte, dass diese Entscheidung in dieser Woche fallen musste, hat nichts mit der China-Reise des Kanzlers zu tun.
Tatsächlich stand die Ampel gehörig unter Druck, denn die Prüffrist für den umstrittenen Einstieg COSCOs wäre Ende des Monats ausgelaufen. Ohne Entscheidung aber wäre das Geschäft ohne Auflagen zustande gekommen. Gleichzeitig hatte sich das Kanzleramt zunächst geweigert, den Punkt auf die Tagesordnung zu nehmen und damit den Kompromiss faktisch erzwingen können. Kein guter Stil, sagte dazu im Deutschlandfunk FDP-Fraktionsvize Gide Jensen.
Die Frage ist, ob das Kanzleramt mit den Koalitionspartnerinnen und Partnern dieses Vorgehen auch in Zukunft wählen wird. Und davon kann ich nur abraten.
Doch auch die inhaltlichen Bedenken wollen nicht verstummen. Die Bundesregierung ringt derzeit um eine neue China-Strategie bei einer gleichzeitig hohen wirtschaftlichen Abhängigkeit Deutschlands von China. Sowohl als Absatzmarkt für deutsche Produkte als auch als Lieferant wichtiger Rohstoffe. Insofern zeigte sich der China-Experte Max Zenglein vom Berliner Mercator-Institut im Deutschlandfunk über das Lavieren im Kanzleramt nicht weiter überrascht.
Es zeigt, wie vorsichtig man agiert, wenn es darum geht, China bloß nicht vor den Kopf zu stoßen. So muss sich klar sein, dass ein Deal in der Form in China aus Sorge um die nationale Sicherheit nicht möglich gewesen wäre.
Lob für den Ampelkompromiss kam dagegen vom Hafenunternehmen Hala. Der Einstieg von COSCO stärke die Zukunftsfähigkeit des Hafens und sichere Arbeitsplätze. Von einseitigen Abhängigkeiten könne keine Rede sein.
Jörg Münchenberg. Der betroffene chinesische Staatskonzern COSCO hat sich zurückhaltend geäußert, man müsse die Entscheidung prüfen. Die Reaktion der chinesischen Regierung hat Eva Lambi-Schmidt.
Vorteile für beide Seiten sieht China in dem Deal am Hamburger Hafen. Dass das chinesische Staatsunternehmen COSCO nach dem Kompromiss der Bundesregierung zu 24,9% bei einem Containerterminal in Hamburg einsteigen darf, begrüßt die Volksrepublik. Wang Wenbin, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, warnte in dem Zusammenhang vor unbegründeten Spekulationen. Es sei zu hoffen, dass die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China rational betrachtet werde. Gemeinsame Zusammenarbeit betont China immer wieder, obwohl es sich selbst seit einigen Jahren abschottet und europäischen Unternehmen den Marktzugang erschwert. Gleichzeitig investiert China massiv in Infrastruktur im Ausland. Kritiker bemängeln, Staaten würden sich dadurch erpressbar machen. China besitzt bereits in 14 europäischen Häfen eigene Terminals oder hält Anteile an Hafenbetreibern. Bundeskanzler Olaf Scholz stand von Anfang an hinter dem chinesischen Einstieg in den Hamburger Hafen. Er gilt innerhalb der Bundesregierung als verhältnismäßig China-freundlich. Nächste Woche wird er mit einer Wirtschaftsdelegation nach China reisen. Es ist der erste Besuch eines europäischen Politikers in der Volksrepublik seit Beginn der Corona-Pandemie und es ist ein erstes Treffen zwischen Olaf Scholz im Amt des Bundeskanzlers und Xi Jinping frisch nach seiner Wiederbestätigung an der Spitze der Kommunistischen Partei Chinas.
Eva Lambi-Schmidt und zum Thema COSCO auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Schon seit Tagen wiederholt die russische Führung den Vorwurf, die ukrainische Seite plane den Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe, also einer Bombe, die konventionell gezündet wird, aber bei Detonation nukleares Material freisetzt. Die Ukraine weist diesen Vorwurf immer wieder kategorisch zurück und verdächtigt umgekehrt Russland, selbst heimlich den Einsatz einer solchen Bombe zu planen. Mehr zum Streit von Bernd Muschborowska.
Russlands Präsident Putin wiederholte die entsprechende Behauptung, ohne dafür Beweise zu liefern. Fast alle westlichen Staaten haben dem bereits widersprochen und auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bezeichnete die russischen Anschuldigungen als haltlos. Sie deuteten vielmehr darauf hin, dass Russland den Einsatz einer solchen Waffe vorhabe.
This is a lie.
Die Ukraine ist ein engagiertes und verantwortungsvolles Mitglied des Vertrags über die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Wir hatten nie und haben keine schmutzigen Bomben und planen auch nicht, welche zu entwickeln. Wir haben 1994 alle Atomwaffen abgegeben und haben nicht vor, neue anzuschaffen. Unterdessen hat die ukrainische Atomenergiebehörde Eneroatom auf ihrer Internetseite mitgeteilt, die russischen Besatzer würden am Atomkraftwerk Saporischschja nicht genehmigte und geheime Bauarbeiten im Trockenlager für abgebrannte Brennelemente vornehmen. Ukrainischen AKW-Mitarbeitern und Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA würde der Zugang verwehrt. Seit der russischen Besatzung des Atomkraftwerks habe sich die technische Sicherheitslage dort erheblich verschlechtert, klagte der Präsident von Eneroatom, Petro Kotin, im ARD-Interview. Die Russen sagen, sie würden das Atomkraftwerk auf keinen Fall wieder verlassen, denn dann könnten die ukrainischen Truppen in der Region schnell weiter vorrücken. Das heißt, sie nutzen das AKW als Militärbasis, um den Vormarsch der ukrainischen Truppen zu stoppen. Diese ganze Diskussion sei eine unverantwortliche Militarisierung der zivil genutzten Atomenergie, so der Nuklearexperte Paul Dorfman von der Universität von Sussex in Großbritannien. Das könne auf eine Katastrophe zulaufen, sagte Dorfman kürzlich in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP.
What we've got here is the weaponization of civil nuclear.
Wir sehen hier zum ersten Mal eine Militarisierung der zivilen Nutzung der Atomkraft. Und das hat Auswirkungen für diese Form der Energiegewinnung weltweit, über den Krieg in der Ukraine hinaus. Man muss bedenken, dass Russland und das von Russland dominierte Kasachstan über etwa 42% des Urans verfügen, das in Reaktoren weltweit benötigt wird. Und 20% des nuklearen Brennstoffs, den die Reaktoren in der EU benötigen, unter anderem EDF, der größte Betreiber von Atomkraftwerken in Frankreich. Das hat alles Konsequenzen für die gesamte nukleare Energieproduktion. Eine sogenannte schmutzige Bombe ist bislang noch nie zum Einsatz gekommen. 1996 hatten tschetschenische Rebellen einen radioaktiv verseuchten Sprengsatz in einem Moskauer Park deponiert. Das Material stammte aus einer medizinischen Einrichtung für Krebspatienten. Er wurde rechtzeitig gefunden. Zwei Jahre später war, diesmal in Tschetschenien selbst, ein radioaktiver Sprengsatz an einer Eisenbahnlinie deponiert worden. Auch er wurde rechtzeitig entdeckt und entschärft. Nach Einschätzung von Experten ist es eher unwahrscheinlich, dass die russischen Streitkräfte tatsächlich eine schmutzige Bombe einsetzen könnten. Zum einen sei die Gefahr für die eigenen Streitkräfte zu groß, hieß es, und zum anderen wäre ein Gebiet, das Russland kontrollieren wolle und zum eigenen Staatsgebiet deklariert habe, unter Umständen auf Jahre verseucht.
Bernd Muschborowska. Seit Mitte September gehen im Iran immer wieder Menschen auf die Straße. Sie wollen mehr Freiheit gegen das autokratische Regime erreichen. Anlass für die jüngsten Proteste war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini vor mittlerweile 40 Tagen, angeblich wegen Verstoß gegen Kleiderordnung. Heute, 40 Tage danach, versammelten sich Tausende an ihrem Grab. Uwe Lüb.
Die ersten Menschen sind schon am Morgen zum Grab von Mahsa Amini in der Stadt Sakes im kurdischen Nordwesten des Landes gekommen. Wenig später waren es nach nicht überprüfbaren Videoaufnahmen Hunderte, die immer wieder Freiheit riefen. Viele waren zu Fuß gegangen. Die Zufahrtsstraßen waren nach übereinstimmenden Berichten gesperrt und Schulen sowie Universitäten in der ganzen Region geschlossen. Offenbar aus Sorge vor größeren Protesten, offiziell um eine Grippewelle einzudämmen. Auch die Familie Mahsa Aminis hatte dazu aufgerufen, nicht ans Grab zu gehen. Sie soll von den Behörden unter Druck gesetzt worden sein. Doch immer mehr Menschen zieht es zum Grab Mahsas. Im Internet kursieren den ganzen Tag über Videos von Tausenden auf dem Weg dorthin. Sie rufen die Parolen der Protestbewegung. Einige behaupten, auch der berühmte iranische Fußballer und Trainer Ali Dai sei unter ihnen. Angeblich war er noch am Vorabend in einem Hotel festgesetzt worden. Die Demonstrierenden sollen vom Grab Mahsas zu Regierungsgebäuden in Sakes gegangen sein. Später sind auf Videos im Internet brennende Blockaden zu sehen. Eine Straßenkreuzung ist mit Steinen übersät. Es sind Schüsse zu hören. Teheran. Am Mittag versammeln sich Menschen, darunter sollen viele Mediziner sein, vor der Ärztekammer in Teheran. Augenzeugen sprechen von Hunderten und von Polizeigewalt. Mit Tränengas, Plastik und Gummigeschossen treiben Sicherheitskräfte die Demonstrierenden auseinander. Umliegende Geschäfte haben geschlossen. An Universitäten kommt es zu Schlägereien, weil Sicherheitskräfte auf Studierende losgehen, die in ihre Uni wollen. So ist es in verschiedenen Videos zu sehen. Das Vorgehen des Staates ist immer wieder gleich, sagt der iranisch-amerikanische Journalist Borzu Daragahi im Gespräch mit dem Ersten.
It has basically one modus operandi, violence.
Sie gehen mit Gewalt und Festnahmen vor, sie gehen gezielt gegen Leute auf den Straßen vor oder gegen bekannte Aktivisten, die sie verdächtigen, hinter den Protesten zu stecken. Und sie setzen jetzt Waffen ein, die weniger tödlich sein sollen. Doch die Demonstrierenden reagieren ihrerseits. Am frühen Nachmittag brennen die ersten Müllcontainer und Barrikaden in den Straßen Teherans. Fotos sollen belegen, dass Protestierende große und schwere Gegenstände vom Dach eines Gebäudes auf Polizisten werfen. Ob alle Protestierenden dasselbe Ziel verfolgen, lässt sich nicht einschätzen. Für Borzu Daragahi ist aber klar, dass sie nur Erfolg haben werden, wenn sie mehr werden. Es seien gerade vielleicht Zehntausende, nötig seien Millionen.
You have tens of thousands. We need probably millions of people to go out into the streets.
Uwe Lüb, wir wechseln in die Innenpolitik. Das Bundeskabinett hat heute lang erwartete Eckpunkte zur Teillegalisierung von Cannabisbesitz für Erwachsene auf den Weg gebracht. Vor allem FDP und Grüne hatten sich lange für diese Liberalisierung eingesetzt. Tom Funke hat mehr.
Das Eckpunktepapier der Bundesregierung sieht vor, dass der Erwerb und Besitz von 20 bis 30 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum legal sein soll. Anbau und Verkauf sollen ausschließlich an Volljährige erfolgen und lizenziert und kontrolliert werden. Jede Person über 18 Jahre dürfe zudem 3 Pflanzen zum privaten Eigenkonsum besitzen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD zu den Zielen.
Wir wollen eine Entkriminalisierung des Cannabiskonsums erwirken, um damit einen besseren Kinder- und Jugendschutz, aber auch einen besseren Gesundheitsschutz zu erreichen.
Bisher hätten restriktivere Ansätze im Umgang mit Cannabis keinen großen Erfolg gehabt. Im Gegenteil, der Cannabiskonsum sei gestiegen, es gäbe mehr Verunreinigungen bei Cannabisprodukten und auch der THC-Gehalt hätte sich insgesamt erhöht, so Lauterbach. Da eine Legalisierung oder kontrollierte Abgabe von Cannabis auch europarechtliche und völkerrechtliche Fragen aufwirft, will Bundesgesundheitsminister Lauterbach schon vor einem konkreten Gesetzentwurf die Eckpunkte mit der EU-Kommission besprechen.
Ich möchte einfach mit offenen Karten klare Verhältnisse schaffen und daher diese Vorprüfung auf der Grundlage der Eckpunkte. Wir werden also dann auch im Gespräch mit der Europäischen Kommission abklopfen, also ob man unserem Weg hier bereit ist zu folgen.
Wenn die Prüfung durch die EU-Kommission negativ ausfällt, werde es auf Grundlage der jetzt vorliegenden Eckpunkte auch kein Gesetz geben, betont Lauterbach. Auf breite Ablehnung stößt das Eckpunktepapier der Bundesregierung bei CDU/CSU. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Simone Borchert, sagt, die Regierung wolle auf Biegen und Brechen die Legalisierung von Cannabis durchbringen. Aber
der schwarze Markt wird sich aus unserer Sicht dadurch auch nicht austrocknen lassen.
Simone Borchert von der Union im Beitrag von Tom Funke. Das Bundesverfassungsgericht hatte heute eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Es ging um das Kräfteverhältnis zwischen Regierung und Parlament. Grüne und Linksfraktionen im Bundestag hatten vor einiger Zeit geklagt, da sie sich in 2 Fällen der Außen- und Sicherheitspolitik im Zusammenhang mit der EU nicht ausreichend von der Bundesregierung informiert sahen. Und sie bekamen recht. Gigi Deppe.
Das Verfassungsgericht achtet auf den Bundestag. Wieder einmal fordert es die Bundesregierung auf, die Abgeordneten besser zu informieren. Der Bundestag müsse bei europäischen Fragen frühzeitig Bescheid wissen, und zwar umfassend. Und auch so, dass er mit den Informationen arbeiten kann. Damit haben Grüne und Linke in Karlsruhe gewonnen. Sie wollten mehr Informationen bekommen, als die EU im Mai 2015 eine Militäroperation plante. Schleuser im südlichen Mittelmeer sollten bekämpft werden. Das Ganze lief später unter dem Namen Operation Sophia. Der Bundestag bekam das Konzept lange Zeit nicht zu lesen, obwohl sich verschiedene Bundestagsabgeordnete immer wieder darum bemühten. So geht es nicht, sagen die Karlsruher Richterinnen und Richter. Die Abgeordneten müssten rechtzeitig erfahren, was in der EU geplant ist und auch darauf Einfluss nehmen können. Hinterher, wenn nichts mehr zu ändern ist, sei es zu spät. Genauso hätte auch ein Brief des türkischen Ministerpräsidenten zur Zusammenarbeit mit der EU in Migrationsfragen öffentlich gemacht werden müssen. Die Linke hatte sich auch noch darüber beschwert. Wenn tatsächlich Geheimhaltung nötig ist, so das Verfassungsgericht, dann muss die Regierung aber ausführlich begründen, warum sie etwas nicht weitergeben kann.
Das Klimasekretariat der Vereinten Nationen ist in Bonn angesiedelt. Die Experten dort überprüfen regelmäßig, ob die Klimaschutzpläne, die einzelne Staaten sich selbst auferlegen, ausreichen, um das Ziel zu erreichen, bis Ende des Jahrhunderts die Erderwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit auf 1,5 Grad zu begrenzen. Letztes Jahr bei der Klimakonferenz in Glasgow waren die Staaten aufgefordert, ehrgeiziger zu werden. Heute legte das Klimasekretariat seinen neuen Bericht über 193 nationale Klimapläne vor. Georg Ehring hat das verfolgt. Hat der Appell von Glasgow gefruchtet?
Der Appell von Glasgow hat kaum gefruchtet. Von den 193 Mitgliedern des Pariser Abkommens haben gerade mal 24 neue oder aktualisierte Klimaziele vorgelegt. Und das sind überwiegend kleinere Staaten und Entwicklungsländer, Uganda, Bolivien, die Elfenbeinküste sind zum Beispiel dabei. Auch einige größere Länder und Industrieländer sind dabei, aber die haben dann meist nicht zwar neu formulierte, aber nicht ehrgeizigere Ziele vorgelegt. Eine Ausnahme gibt es und das ist Australien. Da gab es einen Regierungswechsel und die neue Regierung in Australien nimmt den Klimaschutz ernst. Die alte hat das nicht getan. Insgesamt, das sagt das UN-Klimasekretariat, sei mit einem Anstieg der Emissionen bis 2030 um etwa 10% verglichen mit 2010 zu rechnen. Das heißt, die Ära des Anstiegs der Emissionen geht langsam zu Ende, denn dieser Anstieg ist im Wesentlichen jetzt schon, hat schon stattgefunden. Es gibt eine Stabilisierung und in der Projektion von vor einem Jahr war noch von einem Anstieg um 13% die Rede. Das heißt, es geht ein bisschen in die richtige Richtung und für die Zeit nach 2030 ist auch kein Anstieg mehr projiziert. Ende des Jahrhunderts, so sagt das Sekretariat der UN-Klimarahmenkonvention, sei mit einer Erwärmung um 2,5 Grad zu rechnen, wenn diese Ziele alle eingehalten werden. Aber das Pariser Abkommen, das sieht vor deutlich unter 2 Grad, möglichst unter 1,5 Grad. Da klafft also nach wie vor eine riesige Lücke.
Also gibt es nur eine minimale Verbesserung. Was müsste denn passieren, damit die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt wird?
Man müsste nicht die Emissionen stabilisieren, sondern drastisch senken, um bis 2030 um 45% etwa unter den Stand von 2010. Und die nötigen Reduktionsschritte, also das nötige Ausmaß der Reduktion hat man nur einmal erreicht, und zwar im Jahr 2020 und da nicht durch Klimaschutzanstrengungen, sondern durch die Folgen der Corona-Pandemie. Und so ein Rückgang in diesem riesigen Ausmaß, der wäre jedes Jahr erforderlich durch Abschied von Kohle, Öl und Gas, durch Weg vom Verbrenner, durch Umstellung der Landwirtschaft und so weiter.
In 1,5 Wochen beginnt in Ägypten der nächste UN-Klimagipfel. Gibt es denn Chancen, dass da die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit noch weiter verkleinert wird?
Wenn dann nur ein ganz kleines bisschen. Der Gipfel in Sharm el-Sheikh steht unter ganz schwierigen Bedingungen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine sorgt dafür, dass ein Run auf fossile Energien weltweit stattfindet. Allerdings, erneuerbare Energien sind inzwischen konkurrenzlos günstig, werden in vielen Ländern ausgebaut, auch in Deutschland mit verstärktem Tempo. Und vielleicht nutzen ja einige Staaten auch die Bühne der Konferenz, um sich neue Ziele zu setzen und die Öffentlichkeit wirksam zu verkünden.
Vielen Dank an unseren Klimaexperten Georg Ehring. Seit gestern ist Rishi Sunak neuer Premierminister von Großbritannien. Sein Kabinett hat er so zusammengestellt, dass möglichst alle Flügel seiner zerstrittenen konservativen Partei darin irgendwie repräsentiert sind. Heute musste sich der Tory-Politiker zum ersten Mal der aktuellen Fragestunde im britischen Unterhaus stellen. Christine Heuer aus London hat für uns zugehört.
Bei der ersten Fragestunde des neuen Premiers im Parlament gibt es fröhliche Gesichter und begeisterten Applaus auf den Regierungsbänken. Und auch die Opposition begrüßt Rishi Sunak zum Auftakt freundlich im neuen Amt. Labour-Chef Keir Starmer.
May I welcome the Prime Minister? The first British Asian Prime Minister.
Der erste britisch-asiatische Premierminister markiert einen besonderen Moment in unserer nationalen Erzählung. Es gehört zu dem, was uns alle stolz macht, britisch zu sein.
It's part of what makes us all so proud to be British.
Das war's dann aber auch schon mit den Nettigkeiten. Die Prime Minister Questions sind die Königsdisziplin im Schlagabtausch von Opposition und Regierung. Die meisten Premiers gehen nervös in die wöchentliche Fragestunde. Und der Opposition bietet sie die Chance zur direkten Attacke. Keir Starmer setzt bei Suella Braverman an. Die alte und neue Innenministerin war in den letzten Tagen von Liz Truss zurückgetreten. Sie hatte verbotenerweise eine dienstliche Mail von ihrem privaten Account an Dritte versandt. Sunak holte sie trotzdem zurück. War ihr Rücktritt also ein Fehler, fragt der Oppositionsführer.
Was his Home Secretary right to resign last week for a breach of security?
The Home Secretary made an error of judgment, but she recognized that.
Die Innenministerin hat einen Fehler gemacht und es eingesehen, erwidert Sunak. Deshalb sei er hoch erfreut, sie eingeladen zu haben in ein Kabinett, das er einig und erfahren nennt.
That's why I was delighted to welcome back into a united cabinet that brings experience.
Braverman sitzt schräg hinter Sunak und lächelt zustimmend. Doch nicht nur die Opposition vermutet hinter ihrer Berufung das, was Starmer als schmutzigen Deal bezeichnet. Braverman hat Sunak im Wettbewerb gegen Boris Johnson die Unterstützung der äußersten Parteirechten gesichert, heißt es, und im Gegenzug verlangt, wieder Innenministerin zu werden. So oder so, Rishi Sunak ist darauf angewiesen, dass seine Fraktion stillhält und nicht als nächstes gegen ihn auf die Barrikaden geht. Deshalb hat er sein Kabinett politisch divers besetzt, mit Ministern auch aus dem Johnson- und Truss-Lager. Ein schwacher Regierungschef, höhnt Keir Starmer, einer, der noch nie Wahlen gewonnen habe. Das einzige Mal, dass er sich einem Wettbewerb stellte, wurde er von der ehemaligen Premierministerin verdroschen, die ihrerseits von einem Salatkopf geschlagen wurde. Unser Mandat beruht auf einem Programm, für das wir 2019 gewählt wurden, schlägt Sunak zurück. Zur Erinnerung, eine Wahl, die wir gewonnen und sie verloren haben.
An election that we won and they lost.
Es war kein schlechter Auftakt für den neuen Premierminister im Parlament. Erste Entscheidungen hat er heute auch schon getroffen. Fracking bleibt, anders als Liz Truss es wollte, nun doch verboten im Königreich. Und der neue Haushalt wird nicht nächste Woche, sondern erst Mitte November vorgestellt.
Der Auftakt von Rishi Sunak, dem neuen britischen Premierminister, im Unterhaus, geschildert von Christine Heuer. Es sei nie gut, wenn Deutschland sich isoliere. Diesen Ausspruch hatte der französische Staatspräsident Macron vergangene Woche zu Beginn des EU-Gipfels gesetzt. Es ging damals um die bis heute umstrittene Frage des Energiepreisdeckels. Doch die Schärfe von Macrons Aussage machte auch deutlich, dass es derzeit in vielen Bereichen im deutsch-französischen Verhältnis knirscht. Sinnbildlich dafür steht auch, dass der eigentlich für heute geplante bilaterale Ministerrat verschoben wurde. Stattdessen trafen sich nur Macron und Bundeskanzler Scholz in Paris. Das Arbeitsessen ist mittlerweile zu Ende. Stefanie Markert ist uns aus der französischen Hauptstadt zugeschaltet. Was ist nach außen gedrungen?
Nun, wir haben nur einige Informationen atmosphärische von der deutschen Seite bekommen. Das Treffen hat erst einmal, das ist ja kein schlechtes Zeichen, fast doppelt so lange gedauert wie geplant, nämlich rund 3 Stunden und 20 Minuten davon war ein Tête-à-tête, ein Vier-Augen-Gespräch, nur Macron und Scholz. Und bei Tisch und auch auf der Gartenterrasse des Élysées soll es doch sehr partnerschaftlich zugegangen sein. Die Gespräche werden als intensiv eingestuft. Wir hatten am Anfang noch die Luft angehalten, da musste nämlich Olaf Scholz Limousine ungefähr 5 Minuten vor dem Tor zum Ehrenhof des Élysée-Palastes warten. Das war schon so ein kleiner Piekser. Aber dann kam er doch, Macron, und er ließ sich sogar dazu herab, die Stufen herunterzukommen. Er kam also Scholz entgegen.
Streit gab es ja zuletzt in der Energiepolitik. Vor allem der nationale deutsche Abwehrschirm von 200 Milliarden Euro, der die Preise für deutsche Verbraucher dämpfen sollte, wurde in Paris als Egoismus verstanden. Gab es hier eine Annäherung?
Wir haben über konkrete Sachen nichts erfahren, nur dass Energie-, Verteidigungs-, Handelsfragen besprochen wurden. Aus dem Élysée kommt jetzt gerade ein Statement und da werden auch nur die Punkte aufgezählt, aber nicht, wo man sich wie geeinigt hat. Aber wir wissen von der deutschen Seite, dass es einige Fortschritte gegeben hat. Wie die genau aussehen, wie gesagt, steht noch in den Sternen. Da hieß es, man lasse sich nicht in die Karten gucken, man braucht noch Feintuning, man kann damit noch nicht in die Öffentlichkeit. Also es soll sich in einigen Punkten was bewegt haben. Auf jeden Fall hat man aber nicht mit den Schwierigkeiten angefangen, sondern erst einmal die großen Perspektiven für Europa beschworen und gemerkt, aha, da sind wir uns ja eigentlich einig, da muss es doch vielleicht auch irgendwie jetzt mal im Konkreten besser klappen. Man hat sich also, es war so eine Art Selbstvergewisserung, dass man doch noch das deutsch-französische Paar ist, das eigentlich als Motor der EU gilt.
Für Unmut hatten ja auch zuletzt die von Deutschland initiierten europäischen Bemühungen um einen Raketenabwehrschirm namens Sky Shield gesorgt. Bei denen sind die Franzosen nicht dabei. Wie sind denn hier die Interessenlagen?
Nun, da fühlt sich eben Frankreich auch ausgebotet. Aber es ist nicht so, dass jetzt nur die Deutschen sich bewegen müssen. Es gibt eine interessante Aussage vom Ex-Premier Frankreichs, der spricht auch Deutsch, Jean-Marc Ayrault, der sagt, wir in Frankreich müssen aber auch Deutschland besser verstehen. Deutschland ist von der aktuellen Krise im Energiebereich zum Beispiel viel stärker betroffen. Der Ukraine-Krieg ist viel näher dran. Und wenn wir gut zusammenarbeiten wollen, dann müssen wir das eben verstehen. Also auf französischer Seite muss sich auch etwas bewegen. bewegen. Und es gibt ja noch weitere andere Rüstungsprojekte, die nicht gut laufen, FCAS und Kampfflieger. Da werfen sich zum Beispiel beide Seiten vor, dass man sich gegenseitig bevorteile, was den Technologietransfer betrifft. Und man merkt hier auch, es gibt nämlich auch nicht nur inhaltliche, sondern auch Kommunikationsprobleme. Merkel-Macron, fast tägliche Telefonate, die haben sich immer angesimst. Und die Franzosen mokieren, sie hätten keinen so richtig guten, direkten Draht mehr zu Scholz. Und da war das Treffen deshalb, denke ich, heute sehr wichtig.
Noch kurz zum Schluss. Kann man die Bilanz ziehen, dass die Atmosphäre wieder besser ist, aber sich in der Sache nichts bewegt?
In der Sache hat sich auf jeden Fall etwas bewegt, was wir noch nicht wissen. Das müssen wir die nächsten Wochen uns anschauen, was da auf den Tisch kommt. Atmosphärisch auf jeden Fall haben die beiden dann doch ein gutes Bild vermittelt. Vielleicht lag es auch an diesem sonnigen Tag hier in Paris.
Stefanie Markert live aus Paris zum Treffen von Bundeskanzler Scholz mit dem französischen Staatspräsidenten Macron zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Zu dem Thema der deutsch-französischen Beziehungen übrigens auch ein Kommentar ab 19.05 Uhr. An dieser Stelle dankt Silvia Engels für ihr Interesse. Kommen Sie gut durch den Abend.